Ja, dieser zweitletzte Sonntag des Kirchenjahres hat dieses Thema ein bisschen, wenn wir vor Jesus stehen, das Gericht, das ewige Gericht. Ich versuche mich in den Texten ein bisschen ins Kirchenjahr zu orientieren. Und für heute ist in diesem Zyklus unter anderem ein Text vorgeschlagen aus Lukas 16, Verse 1 bis 9. Ein weiteres Gleichnis von Jesus über diese Situation, wenn wir wohl mal vor Jesus stehen, wie das wohl sein wird. Diese Geschichte nehme ich äußerst selten als Anlass zur Verkündigung, und weil heute dieser Text dem Sonntag zugeordnet war, habe ich es nochmal gewagt, und das muss ich Ihnen in kleinen Portionen vorlesen, denn das finde ich halt echt Zunder. Ich lese Ihnen Lukas 16 ab Vers 1 mal einen kleinen Teil der Geschichte. Überschrift: Vom ungerechten Verwalter. Jesus sprach zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Wie finden Sie das? Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Der ist nicht dumm, der Verwalter. Der sagt sich: Meinen Job verliere ich sowieso. Er wird hier beschuldigt, den Besitz verschleudert zu haben. Vielleicht hat er einfach schlecht gewirtschaftet, von Tuten und Blasen keine Ahnung, und hat Luminus gemacht. Oder vielleicht hat er richtig betrogen. Auf jeden Fall, sagen die Ausleger, das hier ist die Aufforderung, die Buchhaltung offenzulegen. Gib Rechenschaft. Und offensichtlich ist dem Verwalter klar, das geht nicht gut aus. Wenn die mir in die Bücher schauen, dann erkennen die, dass das irgendwie gar nicht richtig funktioniert hier. Er sagt sich: Meinen Job verliere ich sowieso. Also das muss er auch erstmal für sich sagen: Meinen Job verliere ich sowieso. Und jetzt sagt er: Wie kann ich in den paar Tagen, die ich noch ins Büro darf, wo ich noch einen Schlüssel habe, noch den Computer da anmachen kann, wie kann ich mir da eine Basis für die Zeit danach schaffen? Und die Mühe, irgendwie noch was zu vertuschen und so, die macht er sich gleich gar nicht. Er nutzt jetzt seine Machtposition, die er noch hat, Verwalter von dem reichen Mann. Keine Ahnung, stellen wir uns ein römisches Landgut vor, mit was weiß ich, paar Dutzend Bediensteten, Weinproduktion, andere Sachen, Öl, Olivenöl. Er nutzt die Machtposition, um Tatsachen zu schaffen, die nachher ganz schwer wieder aus der Welt zu schaffen sind. Glatter Betrug, aber clever. Er ruft also die Schuldner zusammen, einzeln, macht so Hintertürgespräche, und er manipuliert mit den Schuldnern zusammen die Schuldscheine. Die Schuldner müssen ja auch dann mitmachen, ist ja auch interessant, die waren auch gleich bereit zu betrügen. Und er sagt: 100, oh nein, dann machen wir 50 draus. Und dann ist er so clever und macht beim anderen nicht auch 50, sondern dann macht er 80, dass es nicht so auffällt. Also der Mann hat echt, das könnte irgendwie jemand von uns sein bald schon, nicht wahr? Ein Peruaner oder irgendwie so, ja, so einer. Er verschafft den Schuldnern also einen Vorteil für die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Und er denkt sich, und das steht ja auch, na, später, wenn ich denen vielleicht auf der Straße begegne, vielleicht erinnern sie sich dann an den Gefallen, den ich ihnen getan habe, und sind dann auch freundlich zu mir. Luther übersetzt das so: damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich vom Amt abgesetzt werde. Also der ist wirklich, der hat strategischen Plan, wie er das macht. Und diese Geschichte, halten Sie sich fest, erzählt Jesus als positives Beispiel für uns. Ja, sitzen Sie? Gut, ich lese ab Vers 8 weiter. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich, Jesus, sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Jesus sagt doch glatt zu seinen Jüngern, als er dieses Gleichnis erzählt, macht euch Freunde. Und wir, die jetzt heute hier Sonntagmorgen da sind, auch in anderen Kirchen wird über ähnliche Texte gepredigt. Wir sollen Freunde uns machen. Und wie sollen wir das anstellen? Mit Geld steht hier. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Da steht's. Geld schafft Freunde. Und ich meine, das wissen wir alle. Die Zentrale der Südamerikanischen Fußballunion, die ist in Paraguay. Und da fahren wir immer vorbei, wenn wir in Asunción landen und zu unserer Schule fahren, dann ist da ein riesiges Gebäude mit so überdimensionalen Fußbällen auf so grünem Rasen und auf allem. Und nachdem Katar 1 Million für den Präsidenten der paraguayischen Fußballvereinigung gespendet hatte, sagte ein Offizieller von Katar, Katar hat einen Freund gewonnen. Klar, der hat dann für Katar gestimmt als Ausrichter für die Fußball-WM. Geld macht Freunde, das wissen wir. Wir sagen heute Bestechung dazu oder Schmiergeldzahlungen. Und so kann man einen Freund gewinnen. Nur sowas ist strafbar, das ist irgendwie nicht richtig. Das wissen wir ja. Wie kann Jesus uns das als positives Vorbild hinstellen? Und da wollen wir ein bisschen uns eingraben in diesen Text. Und Jesus spricht ja von 2 Lebenskreisen. Er sagt ja hier, die Kinder dieser Welt. Die Kinder dieser Welt, welche meint er da? Da sagt er, die Kinder dieser Welt, die wissen ihre Interessen auch mit Schmiergeldzahlungen zu wahren. Und dann nennt er einen Unterschied dazu, die Kinder des Lichts. Vielleicht würde ich da sagen, also Leute, Menschen, die in der Nähe von Jesus sind, dem Licht der Welt, also die mit dem christlichen Glauben es ernst meinen, die sollen sich nicht wöchentlicher Schmiergeldzahlungen befleißigen, aber sie sollen ebenfalls ihr Geld einsetzen, um Freunde zu gewinnen, um Gutes zu tun. Indem man Jesus also sagen hört von diesem ungerechten Mammon, er sagt ja nicht Geld, er sagt ungerechter Mammon, sagt er eine Sache nicht und eine Sache doch. Jesus sagt nicht, dass der Erwerb von Reichtum an sich Sünde sei, jedenfalls nicht in diesem Text. Und ich würde auch, wenn ich kurz so überlege, keinen anderen Text finden, wo das so explizit gesagt wird. Und das ist auch gut für uns Deutsche. Ja, denn warum möchte denn die halbe Welt zu uns nach Deutschland flüchten? Ja, weil es hier so gut geht und weil wir hier so reich sind. Wir haben einen der höchsten Lebensstandards in der ganzen Welt. Und es gibt nicht mehr viele Länder, in denen es besser geht wie wir. Wir waren jetzt mit ein paar Leuten aus Burundi hier zu Wege. Wir haben ja auch eine Schule in Burundi als Kinderwerk. Und dann saßen wir so bei McDonald's, da mit den Burschen, drei von den Burschen waren das erste Mal in ihrem Leben bei McDonald's, die waren also 30, 35 Jahre. Und einer hat mich dann so ein bisschen beiseite genommen und hat gesagt, diese Reise war eine richtige Anfechtung für ihn. Sage ich, warum? Ja, die Freunde von ihm haben ihm gesagt, Mensch, du hast ein Flugticket nach Deutschland. Wenn du in Deutschland ankommst, dann mach dich vom Acker, schlag dich durch die Wälder und beantrage Asyl. Bleib in Deutschland. Burundi ist das ärmste Land der Welt mit einer der höchsten Kindersterblichkeitsraten. Da gibt's nichts zu essen und noch viele andere Sachen auch nicht. Und die haben ihn praktisch für blöd erklärt, dass er von diesem Paradies jeweils wieder zurückkommt. Also, wenn also Reichtum Sünde wäre, hätten wir als Deutsche ganz schlechte Karten. Jesus sagt nicht, dass wenn man Geld hat, dass das per se schon irgendwas Schlechtes an sich wäre. Wenn man, wir würden ja sagen, für sein Geld gearbeitet hat, wenn man es klug angelegt hat. Das ist mit diesem Text nicht gesagt. Jesus sagt, das ist eine, eine erlaubte Tätigkeit. Das geht, dass du mit deinem Leben eben deinen Lebensstandard sicherst, womöglich sogar vermehrst. Aber Jesus sagt doch, reich sein gefährde deinen Glauben. Und das sagt er auch an einigen anderen Stellen. Das ist ja diese berühmte Geschichte von diesem Reichen, der sagt, wie komme ich ins Himmelreich? Und Jesus sagt, ja, liebe deine Nächsten und das und das. Und dann sagt er, ich habe alles gehalten. Und dann sagt Jesus, und dann fehlt dir noch eins, gib das, was du hast, deinen Reichtum den Armen. Und dann ging er traurig weg. Und dann sagte Jesus dieses berühmte Wort, der eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Also Reichtum ist ein Hinderungsgrund, um uns Jesus zu nähern, um die guten Taten Jesu in unserem Leben zu erkennen. Ja, und auch da können wir Deutschen gleich Ja und Amen sagen, denn wer geht von uns Deutschen heute noch in die Kirche? Wir haben ja, ich weiß nicht, haben wir zwischen 1,5 und 3% Gottesdienstbesuch am Sonntag. Von den Kirchenmitgliedern. Wer von uns Deutschen ist überhaupt noch wirklich interessiert am Glauben? In der Fläche verkaufen wir ja Kirchen. Wir schließen die, wir machen die zusammen. In der Landeskirche, da werden die Gemeinden immer größer. Es gibt inzwischen Pfarrer, die haben 5, 6 Kirchengemeinden am Sonntag zu betreuen, weil da noch 2 kommen und da noch 5 und da noch 3. In einem der reichsten Länder der Welt bei uns. Wenn Sie nach Burundi gehen, die nicht mal wissen, ob sie nach dem Gottesdienst ein Schälchen Reis haben, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Verhältnisse sind, da ist die Kirche voll. Und wenn Sie in die Kirche reingehen, dann ist vorne so eine Plastikplane und hinten ist gar kein Dach. Die Bänke sind so alte Wackeldinger. Allerdings haben die Mikro- und Riesen-Lautsprecher, der pustet sie weg, wenn die da ihre Chor da machen und die klatschen und es geht dann 1,5 Stunden. Und die Kirchen sind voll, 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 katholische und evangelische, Freikirchen, voll, voll. Ich könnte nicht ganz in diesem Ausmaß, aber Ähnliches von Peru sagen. In Peru ist es völlig politisch korrekt, an der Bushaltestelle, wenn einer seine Bibel unterm Arm hat und auf den Bus wartet, zu sagen, ah ja, du liest auch die Bibel, ja, 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 ich habe heute Morgen dein Markus-Evangelium gelesen, ah ja, schön und so. Stellen Sie sich so eine Unterhaltung bei uns an der Bushaltestelle vor, da kriegen Sie ja schon einen Extremismus-Button angeheftet. Also es ist wirklich so, die Reichen haben schwerer, die haben schwerer, diesen Zugang zu Jesus zu bekommen wie die Armen. Das würde ich sagen, können wir heute an den statistischen Zahlen sehen. Wenn also jemand sagt, wie wir es in dieser Werbung immer haben, 2 sitzen sich gegenüber, zieht die Karte, mein Haus, mein Auto, mein Geld, dann würde Jesus sagen, falsch, 6 Sätzen. Das würde bei Jesus so nicht durchgehen. Oder das geht bei Jesus so nicht durch. Jesus sagt, wer ist der Geber aller Gaben? Gott ist es. Wer ist der Herr aller Bodenschätze? Gott ist es. Wer ist der Herr über meine Gesundheit, über mein Geld, über meine Zinsen, über mein Haus? Gott ist es. Und mit einem Wort, wir sind Pächter. Ganz oft in anderen Zusammenhängen sagt Jesus in den Gleichnissen, redet er von Pächtern und Besitzern. Und ganz oft sind Leute, die für Jesus unterwegs sind, die Pächter. Was wir haben, ist gepachtet. Ja, wir wissen das, aber es ist mal schön, das so wieder zu lesen. Was wir haben in unserem Leben, unser ganzes Leben ist von Gott geliehen. Ja, unsere Muskelkraft ist von Gott geliehen. Unsere Fähigkeiten, Einkommen zu erwirtschaften mit unserem, was wir haben, mit unserem Intellekt, das ist von Gott geliehen. Unser Wohlstand, was wir haben, ist von Gott geliehen. Wir sind, was wir sind, weil Gott uns segnet. Und da liegt auch die große Krux von diesen ganzen reichen Leuten, die sagen, ich kann. Die können gar nichts. Die müssen einmal kräftig Corona kriegen, dann ist die Kiste gegessen. Die müssen einmal auf der falschen Seite zur Straße gehen und ein Auto kommt, dann ist das Ding gelaufen. Unser Leben ist sowas von zerbrechlich. Das ist uns gar nicht bewusst. Wir leben, weil Gott uns jeden Tag segnet. Wer von uns kann schon was dafür, dass er hier in Deutschland als Deutscher geboren ist? Wer hat sich das rausgesucht? fragen Sie die Burunder, die würden sofort tauschen mit uns. Die würden sagen, können wir da, dass wir irgendwie die Zeitmaschine zurückdrehen vor der Geburt und dann verhandeln wir bei Jesus, wer als welcher Embryo in welchem Bauch da geboren wird. Und da würden die Deutschland wählen. Ich habe das nicht gewählt und Sie haben es auch nicht gewählt. Ich habe ein Beispiel von einem Jungen aus Paraguay. Wir haben ja auch zwei Schulen in Paraguay. Ich war jetzt im März in Paraguay und der Ignacio, ich muss ein bisschen schauen, dass ich die richtigen Daten da sage. Der ist Siebtklässler, besucht unsere Johannes-Gutenberg-Schule in Saint-Denis. Wir haben in Paraguay zwei Schulen für insgesamt, ach, was weiß ich, 1400, ungefähr 2300 Kindern. Paraguay ist in der Mitte von Südamerika, ein kleines Land, 6-7 Millionen. Und hier von der Hauptstadt, also schon rüber in San Estanislao oder in Santani, der Kurzname, da ist diese Schule. Santani ist ein kleines Städtchen mit 80.000 Einwohnern, wo der Ignacio wohnt. Da haben sie also noch Erdstraßen. Sie haben am Rand kleine einstockige Häuser. Die sind in der Regel aus Lehm, manchmal verputzt, manchmal auch nicht. So ein normales Leben, weil da hinten sind dann auch Häuser, die sehr, sehr arm sind. Ignacio ist einer der Kinder, die wir aufnehmen, die wir aus Deutschland komplett unterstützen. Wir suchen ja für einen guten Teil dieser Kinder Paten aus Deutschland und die wohnen dann wirklich so in den Hinterhöfen, in so Holzhütten, Blechbaracken und so. Also ist recht ländlich dort in Santani. Sie haben also durchaus noch ein Pferde gespannt oder auch mal Ochsen. Es wird viel Motorrad gefahren dort, da wird auch alles produziert. Das ist eine Lehrerin, die ihre drei Kinder zur Schule bringt. Das ist da so ein Problem. In Santani sind die Straßen eigentlich erst, wenn es regnet. Und wenn es regnet, ist da keine Schule. Weil wenn Sie durch diese Pfützen durchlaufen, da brauchen Sie nicht mehr zur Schule kommen. Da sind Sie von oben bis unten rot eingesaut. Also bei Regen ist schulfrei. Ist auch nicht schlecht, oder? Da können Sie so aufstehen bleiben. Und deshalb werden jetzt nach und nach die Straßen gemacht. Zuerst mit so Schotter ein bisschen und zum Schluss werden die dann sogar auch geteert. Ein bisschen zum Leidwesen unserer Schüler. Denn die Straße vor unserer Schule ist inzwischen gemacht. Und da muss man jetzt auch bei Regen kommen. Weil man kann da also jetzt mit gutem Gewissen da durchlaufen. Es gibt Haustiere, alle möglichen Sachen. Es gibt einen großen Fluss, da wird gewaschen. Es ist auch gleichzeitig das Freibad der Kinder dort in Santani. Und es gibt viele Kinder, viele, die also in ganz verschiedenen Bezügen leben, die sehr schwer haben, ihr Leben zu richten. Und Ignacio zum Beispiel, wenn man den besucht, muss man hier an dieser Straße entlang und ist dann hier. Der wohnt hier. Der hat eine Mutter und ein kleines Geschwisterchen. Er ist auch schon Onkel, denn seine 19-jährige Schwester, die ist jetzt da nicht auf dem Bild, die wohnt auch schon mit. Die hat ein Kind. Leider hat der Vater des Kindes von der Schwester das Haus verlassen und so ist die ältere Schwester mit 19 bereits alleinerziehende Mutter. Und eigentlich möchte die Schwester Psychotherapeutin werden. Da sagen wir gleich noch was dazu hier. Ich habe befragt, darf ich in der Hütte ein bisschen fotografieren? Da leben die also zu neunt. Da gibt's noch verschiedene Geschwister und Cousins, die alle in diesem kleinen Häuschen wohnen, mit zwei Schlafräumen und einer Küche und einer Toiletteneinheit. Hier ein bisschen selber, einfach ein bisschen wie die wohnen. Das Häuschen haben sie selber gebaut. Das Gelände, auf dem sie wohnen, das haben sie besetzt. Ein illegaler Akt, hat die Mutter auch zugegeben. Und jetzt verhandeln sie mit dem Haus, mit dem Grundstückseigentum, ob sie das nicht kaufen können. Solche Verhandlungen dauern immer so mehrere Jahre, bis man dann das alles dann in trockenen Tüchern hat. Ja, einfach so ein bisschen, dass Sie ein bisschen sehen, wie es so geht. Der Ignacio ist übrigens Barcelona-Fan und er sagt, die WM schaut er sich auf jeden Fall an. Obwohl Paraguay dieses Mal, wenn ich es recht weiß, bei der WM gar nicht stattfindet, gar nicht dabei ist. Der Vater von Ignazio ist Obsthändler und jetzt sage ich Ihnen mal ein paar Zahlen. Der verdient ungefähr mit dem Obsthandel und, ja, haben wir hier noch einen Obsthandel, mit dem Obsthandel und mit der Tätigkeit von der Mutter, die näht nämlich, verdient die ungefähr 160, 180 Euro im Monat. Ja, hier die Mutter hat so eine fußbetriebene Nähmaschine, damit macht sie ein bisschen Ausbesserungsarbeiten für Nachbarn, für Leute, die sie kennt, dann kann sie ein bisschen was verdienen. Und das sind die interessanten Sachen. Sie bringt uns eine Tasche mit Büchern und zeigt uns die Bücher. Das sind die Ausbildungsbücher von der Schwester, die da Psychotherapie studieren möchte. Und diese Bücher, allein diese Bücher für dieses Semester kosten 400 Euro. Ja, nur diese vier und so ein Heftchen da. Und dann habe ich gefragt, wie kann das so teuer sein? Dann hat sie geschmunzelt und gesagt, ja, die Institute, die da ausbilden, die sind an dem Verkauf dieser Bücher beteiligt. Das heißt, mit ihren 160, 180 Euro brauchen die mehrere Monate, um allein diese Bücher kaufen zu können. Dann noch die das Essen und dann noch die ganzen Kleidungssachen und verschiedene andere Dinge auch noch. Die Leute dort, jedenfalls die Familie von Ignazio, sind nicht weniger leistungsbereit wie Sie und ich. Der Vater von Ignazio, der steht morgens auf, macht seinen Obststand, macht seinen Verkauf. Die Mutter geht rum, schaut, wo kann sie ein bisschen was nähen, kümmert sich dann um das kleine Kind noch. Ignazio sagt von sich selber, er ist so ein mittelprächtiger Schüler, könnte noch ein bisschen besser sein. Aber wenn diese Leute hier in Deutschland diese Leistung erbringen würden, wären sie in einem sozialen Stand wie Sie und ich, die wären Mittelständler. Mit ihren 10, 12, 14 Arbeitsstunden am Tag ganz locker. Die haben ihre 10, 12, 14 Arbeitsstunden hier in Paraguay und die kommen, ich sag's mal direkt, die kommen zu nichts. Die kommen zu nichts. Ich habe noch eine Rechnung gesehen von der Stromfirma. Die haben nämlich offiziell Strom in ihrem Häuschen. Auch da gibt's ein paar Dutzend Euro Stromrechnung im Monat. Die drehen ein Hamsterrad von vorne bis hinten und kommen auf keinen grünen Zweig. Und die Mutter sagte schon, ich bin so froh, dass Ignazio Hilfe bekommt beim Studium auf der Schule. Und wenn er durchhält und gut lernt, das schreibt uns die Mutter hier, dann kann er eine gute Arbeit bekommen und uns später mit seinem Verdienst helfen. Das ist Ignazio in unserer Schule. Wir unterhalten dort in Saint-Denis speziell eine Schule für 500 Kinder. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Da gibt's halt Mathe, Spanisch, Bio, Physik, wie bei uns auch. Nur ist diese Schule eine der besten der ganzen Stadt. Und die besten Schulen der Stadt sind normal den Reichen vorbehalten. Und diese Schule ist mit einem überwiegenden Teil von sehr armen Kindern besetzt, weil wir das finanzieren. Wir haben diese Schule auch gebaut. Also das ist eigentlich nicht richtig. Der deutsche Staat hat mit der Entwicklungshilfe diese Schule gebaut. Diese Schule wurde von der Bundesregierung mit 600.000 Euro finanziert und wir haben sie gebaut. So müsste man sagen. Ja, und wenn der Ignazio wirklich durchhält und wirklich bis zur 12. Klasse, dann die letzten drei Klassen kann er bei uns einen Beruf lernen, kann er Mechaniker lernen oder Computer oder Motorradmechaniker. Da müsste ich gleich noch ein paar Bilder haben. Dann kann er wirklich seine Arbeit, sein Leben selber finanzieren. Das sind einfach jetzt ein paar Unterrichtsbilder vom Schulgarten. Ja, Sport ist ganz wichtig dort. Kicken ganz besonders. Ah, da habe ich immer einen Vorteil. Ich kann ja nicht so gut kicken, da muss ich zu viel Gewicht über den Platz schleppen. Aber ich kann immer angeben und kann sagen, ich bin der Bäckersohn. Und der Jürgen Klinsmann, der hatte eine Bäckerei in Giengen an der Vils, seine Eltern. Der ist auch Bäckersohn. Und in meiner Jugend habe ich einmal mit Jürgen Klinsmann Fußball gespielt. Da gebe ich immer voll an damit. Der kennt mich heute auch nicht mehr, aber dann sagt, oh, Klinsmann und so. Dann muss ich nicht über den Platz rennen und kann mit meinem Mundwerk Eindruck schinden. Und da haben sie die Ausbildung in dem Computerraum. Wir haben also eine Computerausbildung und auch eine Motorradausbildung. Also Ignazio könnte bei uns Motorradmechaniker werden. Oder die Mädels haben eine Industriekonfektionsausbildung. Was ich sagen will zum Schluss ist, warum sind wir nicht dort und Ignazio hier oder umgekehrt? Was haben wir getan, dass es uns gut geht? Und was hat die Familie von Ignazio getan, dass es ihnen vielleicht nicht grottenschlecht geht, aber dass sie es so schwer haben in ihrem Leben? Können wir irgendwas dafür? Wir können es nicht. Wir leben aus Gottes Hand. Ignazio tut das und seine Familie. Und so haben wir dort auch einen Gottesdienst jeden Sonntag. Jeder Schultag beginnt im Übrigen mit der kleinen Andacht und einer biblischen Geschichte. Ich habe noch ein bisschen Lied dabei. Hier, der Mann in Schwarz ist unser Schulpastor. Das ist ein Albino-Paraguayer. Das ist ganz selten, der hat ganz weiße Haut und der trägt immer Sonnenbrille, weil er so Probleme hat mit dem Augenlicht. Und der kann voll gut singen und Gitarre spielen. Ja. Diese Kirche übrigens ist proppenvoll. Die haben jetzt 10-jähriges Jubiläum gefeiert und die Leute kommen und hängen an seinen Lippen, wollen hören, was Gott für sie bereit hat, wie Gott ihr Leben segnen kann, Gutes tun kann. Es gibt sehr viele Hauskreise um diese Schule rum. Also so mit dem Singen, das geht locker eine halbe Stunde. Wirklich, sie haben nachher rote Hände, wenn sie da fertig sind mit Klatschen. Und die Predigt geht nochmal 40 Minuten. Wir haben Sozialarbeiter, die Leute besuchen zu Hause. Und wir haben auch Kurse für Eltern, die hier lernen, Klimaanlagen reparieren, sodass auch die Eltern dann ein Einkommen haben. Wir transferieren, wenn Sie so wollen, unser Geld aus Deutschland dorthin, damit das, was uns als Segen von Gott bekommen, zugeschanzt wird, zugestanden wird, dass dort für andere auch ein Segen daraus erwächst. Ja, so viel zu dem, was der Mammon geht. Jesus schlägt also vor, dass man Folgendes überlegen soll. Euer Geld gehört sowieso nicht euch, sagt Jesus uns, sondern mir. Zweitens sagt er, lange könnt ihr euer Geld sowieso nicht behalten. Manche können es 30 Jahre behalten, manche 50, manche 80. Aber am Ende, so steht hier, am Ende muss ich es doch abgeben. Denn hier steht, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wenn ich also vor Jesus stehe, das ist der Gedanke von diesem Sonntag, dann, wir haben ja dieses schwäbische Lied, dann hat das Totenhemd keine Taschen, dann können wir nichts mitnehmen. Ja, ein Putin, der, habe ich jetzt wieder gelernt, der reichste Mann der Welt, der hat ja über Subfirmen überall seine Villen und seine Yachten und so. Der wird genauso ohne alles vor Jesus stehen wie ich. Und dann wird nicht zählen, was ich einmal hatte, sondern was ich dann noch habe. Und dann sagt Jesus, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Ganz am Ende der Geschichte führt Jesus eine weitere Währung ein. Das wahre Gut. Diese überraschende Erkenntnis spricht er aus. Er spricht von einem Schatz im Himmel. Und dieser Schatz im Himmel besteht aus Gutem, das ich getan habe. Gutes kann ich auf vielfältige Weise tun, unter anderem auch mit Geld. Und nun bleiben Sie sitzen. Natürlich sage ich jetzt nicht, dass mich eine Spende in den Himmel bringt. Gerettet werden wir, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber ich darf auch mal sagen, es geht ja nicht, dass ich immer nur sage, ich bin Gipser und ich kann nicht mal eine Wand vergipsen. Also, es geht nicht immer nur davon zu reden, ein guter und freundlicher Christ zu sein. Man muss das schon auch sehen an dem, was ich tue. Jakobusbrief hat da einen ganzen 5 Kapitel entwickelt er das. Man muss meine Behauptungen, dass ich so gläubig bin, ablesen können an dem, wie ich mich verhalte. Nicht immer, nicht komplett, nicht perfekt, ich lebe aus der Vergebung, aber man muss mir den ehrlichen Versuch abspüren können, dass ich meinem Herrn nachfolge. Ja, ich habe noch ein paar Bibelstellen. Jesus sagt, Matthäus 10, 42, wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm belohnt bleiben. Sprüche 19, 17. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Was ihr getan habt, einem dieser Geringsten, das habt ihr mir getan. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 17 folgende, ganz unverblümt, die Reichen sollen mit ihrem Reichtum Gutes tun und sich einen Schatz sammeln für die Zukunft. Wenn sie bis jetzt geschlafen haben, merken Sie sich nur diesen Satz. Mit unserem Reichtum können wir uns einen Schatz sammeln für die Zukunft, wenn wir es einsetzen, Gutes zu tun. Und der Kirchenvater Augustinus, muss ich auch noch zitieren, der hat ja viele schlaue Sachen gesagt. Ein Zitat, willst du ein guter Haushalter sein? Und jetzt kommt's. So gib, was du nicht behalten kannst, damit du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Ja, der hat ganz schön... was hat er, 400, 800 nach Christus hat er gelebt, so? 400 nach Christus. Also da, die konnten auch schon denken damals. Also willst du ein guter Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, damit du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Und ich darf schon sagen, wer an den Armen vorbeigeht, und das mag jetzt vielleicht auch bildlich gesprochen sein, ich meine jetzt nicht nur einen Bettler, der da vielleicht in der Fußgängerzone sitzt und der vielleicht, was weiß ich, das professionell betreibt und dem ich vielleicht dann auch deshalb nichts gebe, also das will ich hier mal nichts ausschließen, aber wer an den Armen vorbeigeht, wem dieses Leid dieser Welt um uns herum ungleich ist, also wenn das gar nicht anrührt, der bereitet sich Anklage für die Ewigkeit. Und wer dagegen gibt und hilft, schafft sich Freunde für die Ewigkeit. Und in dieser Weise, und da bin ich jetzt auch am Ende, ist uns diese Geschichte ein Vorbild, dieser oberschlaue Betrüger, nicht auf seinem Geldsack zu sitzen, sondern das Geld zu verwenden, um vorzusorgen für die Zeit, wenn es zu Ende geht. Und jetzt bin ich etwas erschrocken, dass sie heute Opfer sammelt für das Kinderwerk. Manche hat schon vielleicht gedacht, oh, heute haut er aber schwer in diese Kerbe. Also das habe ich jetzt nicht aus diesem Grund gemacht. Denken Sie an andere Missionsfrage, an andere Leute, Situationen, die Sie vorfinden, wo Sie in der Lage sind, von Ihrem Segen, den Sie von Gott bekommen haben, weiterzugeben. Mit Taten und mit Liebe und mit Wort, aber auch mit Geld. Heute ist es jedenfalls in diesem Text so gesagt. Amen.